Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich war viele Dinge, ein Komiker, ein Regisseur, ein Vagabund. Doch für die meisten war ich einfach der kleine Mann mit dem Hut. Ein schwarzer Filz, ein zu großer Anzug, ein schief sitzender Schnurrbart und ein Bambusstock, der mich durch Welten trug, in denen man lachen musste, um nicht zu weinen. Ich habe diesen Mann erfunden, um mich selbst zu retten. Ich kam im April des Jahres 1889 in London zur Welt, in einer Stadt voller Nebel und Not. Meine Mutter, eine Sängerin, hatte eine zarte Stimme, die bald verstummte. Mein Vater, ein Varieté-Künstler, suchte Trost im Alkohol, bis er daran zerbrach. Als Kind lebte ich auf der Straße, in Heimen, in Armenhäusern, ein Leben, das man sich nicht ausdenkt, wenn man lachen lehren will. Aber vielleicht musste ich all das erleben, um zu verstehen, was Menschen bewegt, wenn sie weinen und wenn sie hoffen. Ich erinnere mich an die ersten Male, als ich auf einer Bühne stand. Da war kein Luxus, kein Scheinwerfer, nur der Geruch von nassen Mänteln und billigem Bier. Und doch, sobald das Publikum lachte, war ich nicht mehr arm. Ich hatte Macht, nicht über Reichtum, sondern über die Stimmung im Raum. Ich konnte Schmerz in Freude verwandeln, und das war mehr, als mir das Leben je zuvor gegeben hatte. Die Figur des Tramp, des Vagabunden, kam später. Er war ein bisschen ich, ein bisschen jeder, der versucht, aufrecht zu bleiben, wenn die Welt ihn niederdrückt. Ich zog ihm abgetragene Schuhe an, gab ihm ein Herz, das größer war als sein Verstand, und eine Würde, die kein Geld kaufen konnte. Er war der Spiegel meiner Kindheit, komisch, tragisch, unzerstörbar. Als ich zum ersten Mal vor einer Kamera stand, war es, als hätte ich endlich das richtige Publikum gefunden. Die Linse sah alles, auch das, was Worte nicht erklären konnten. Ich lernte, dass ein Blick, eine Geste, ein Stolpern mehr sagen kann als jede Rede. Stummfilm bedeutete nicht schweigen, es war die lauteste Sprache, die ich kannte. Und dann geschah es. Der Tramp eroberte die Welt. Millionen Menschen lachten über denselben Tritt in den Eimer, dieselbe Flucht vor der Polizei, denselben hoffnungsvollen Blick zum Himmel. Aber hinter jeder Pointe steckte etwas anderes. Ein Stück meiner eigenen Geschichte, meines Überlebens. Ich war nie nur ein Clown, ich war ein Zeuge der Zeit, ein Kind der Armut, das gelernt hatte, dass Lachen nicht die Flucht vor der Wahrheit ist, sondern ihr Spiegel. Und so begann meine Reise, vom Jungen mit Löchern in den Schuhen zum Mann, der Menschen auf der ganzen Welt zum Träumen brachte. Doch das war erst der Anfang. Denn hinter dem Hut, dem Bart und dem Lächeln verbarg sich etwas, das niemand kannte. Eine Wut, eine Sehnsucht und eine Liebe zum Leben, die größer war als jeder Film. Ich erinnere mich noch an den Geruch Londons, als wäre es gestern gewesen. Nasses Pflaster, Kohlenrauch und der Gestank von Armut. Ich wuchs in den Straßen von Kennington auf, einem Viertel, das man lieber meidet, wenn man eine Wahl hat. Meine Kindheit war keine Idylle, sie war eine tägliche Prüfung. Meine Mutter Hannah stand auf kleinen Bühnen und sang für ein paar Münzen. Sie war stolz, fein, immer bemüht, uns Würde zu geben, selbst wenn der Hunger an uns nagte. Eines Abends, ich war kaum 5 Jahre alt, versagte ihre Stimme mitten im Lied. Das Publikum begann zu buhen, Bierbecher flogen, und plötzlich stand ich da, ein Kind, das versuchte, ihre Ehre zu retten. Ich sang, sie lachten, aber diesmal freundlich. Das war mein erster Applaus und vielleicht der Moment, an dem aus Charles Chaplin der Künstler wurde. Doch das Leben meinte es nicht gut mit uns. Meine Mutter verlor den Verstand, kam in eine Anstalt, mein Vater verschwand im Alkohol und ich landete im Armenhaus. Das war die Realität Londons um 1895. Kinderarbeit, Kälte, kein Platz für Träume. Ich verkaufte Zeitungen, trug Wasser, schlief unter Brücken, aber irgendwo tief in mir blieb dieses kleine Licht. Die Erinnerung an das Lachen auf der Bühne. Mit 10 Jahren trat ich einer kleinen Theatergruppe bei, The 8 Lancashire Lads. Wir tanzten Step, spielten Sketche, traten in Pubs auf. Ich verdiente ein paar Pence und lernte, dass Bühne nicht nur Show ist, sondern Überleben. Ich beobachtete Menschen, ihre Bewegungen, ihre Eigenheiten, ihre Schwächen. Jede Geste, jedes Zucken im Gesicht war für mich wie eine Zeile in einem Drehbuch. Bald kam die erste Tournee, winzige Städte, schäbige Hotels, laute Bühnen. Ich war jung, ehrgeizig, hungrig nach Applaus. Und doch spürte ich, dass England mir nicht genug war. Ich wollte mehr als das Lächeln der Arbeiter in verrauchten Hallen. Ich wollte ein Publikum, das größer war als eine Stadt. Ich wollte die Welt. In diesen Jahren lernte ich, dass Humor keine Grenzen kennt. Ob arm oder reich, jung oder alt, Lachen verbindet. Aber ich lernte auch, dass hinter jedem Lachen eine Träne steckt. Vielleicht war das der Grund, warum mein Humor nie nur Spaß war, er war auch Schmerz. Als ich mit der Theatergruppe in Amerika auftrat, wusste ich sofort, hier würde mein Leben sich ändern. Die Energie war anders, die Möglichkeiten grenzenlos. Ich war noch ein Niemand, ein kleiner Brite mit einem großen Traum. Aber in meinen Augen glomm das Feuer eines Mannes, der wusste, dass er bleiben würde. Ich erinnere mich an den Moment, als ich die Bühne in New York betrat. Kein Lampenfieber, nur ein Gefühl von Schicksal. Das Publikum lachte an denselben Stellen wie in London, aber diesmal klang es größer, weiter, bedeutender. Ich hatte das Meer überquert und fand mich selbst. Bühne war meine Heimat geworden. Sie nahm, was das Leben mir geraubt hatte, Sicherheit, Liebe, Zugehörigkeit, und gab mir etwas anderes zurück. Eine Stimme, auch ohne Worte. Damals ahnte ich nicht, dass diese Stimme bald Millionen erreichen würde. Nicht in Theatern, sondern auf flackernden Leinwänden, in Kinosälen, in Herzen. Aber bevor das geschah, musste ich erst lernen, was Ruhm wirklich kostet. Ich kam in Amerika an mit nichts als einem Koffer, einem alten Anzug und einem unbeirrbaren Glauben daran, dass ich es schaffen würde. Das Jahr war 1908 und New York war laut, wild, atemlos. Überall roch es nach Öl, Dampf, Geld und nach Möglichkeiten. Ich war noch ein Niemand, ein Fremder in einer neuen Welt. Aber ich spürte, hier gehörte ich hin. Ich schloss mich einer Tourneegruppe an, Fred Karnos London Comedians. Wir spielten Slapstick auf Varietébühnen, lachten über uns selbst und das Publikum liebte es. Bei einer Vorstellung in Kalifornien saß ein Mann im Publikum, der mein Leben verändern sollte, Mack Sennett, der König der Stummfilmkomödie. Er sah mich, lachte und bot mir einen Vertrag an. Ein kleiner Filmvertrag, kaum mehr als ein Zufall. Aber für mich war es der Beginn einer neuen Ära. Zum ersten Mal stand ich vor einer Kamera. Die Sonne blendete, das Set war chaotisch und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also tat ich, was ich immer tat. Ich improvisierte. Ich suchte im Fundus ein Kostüm, zog eine zu große Hose an, eine abgewetzte Jacke, eine Melone und nahm einen Stock, der eigentlich einem anderen gehörte. Ich trat vor die Kamera und der Tramp war geboren. Niemand konnte ahnen, dass diese Gestalt, halb Gentleman, halb Bettler, die Welt erobern würde. Ich spielte ihn zum ersten Mal in Kid Auto Races at Venice im Jahr 1914. Ein improvisierter Film, kaum 6 Minuten lang, aber plötzlich lachte Amerika über mich. Und bald die ganze Welt. Ich verstand schnell, dass Film mehr war als Bewegung. Film war Emotion, eingefroren in Licht. Ich begann, Regie zu führen, Schnitte zu bestimmen, Kamerawinkel zu planen. Ich wollte Kontrolle, weil ich wusste, dass Komik Präzision braucht. Jede Bewegung, jeder Blick, jeder Stolperer musste perfekt getaktet sein, wie Musik. In den Studios von Keystone war Chaos Alltag, schnelle Produktionen, lautes Lachen, kein Platz für Kunst. Aber ich wollte mehr. Ich wollte nicht nur, dass die Menschen lachten, ich wollte, dass sie fühlten, dass sie in diesem kleinen Tramp sich selbst wiedererkennen. Und so begann ich, Geschichten zu erzählen. Über Armut, Einsamkeit, Liebe. Über das Aufstehen nach jedem Sturz. Ich war noch jung, kaum 25, aber ich wusste, das war mein Weg. Der Erfolg kam schneller, als ich ihn verstehen konnte. Mein Gesicht war plötzlich überall, auf Plakaten, in Zeitungen, auf Zigarettenschachteln. Ich war reich, berühmt und einsam. Denn Ruhm ist ein leiser Dieb. Er nimmt dir die Ruhe, die Anonymität und schenkt dir stattdessen eine Maske, die du nie wieder ablegen kannst. Ich erinnere mich, wie ich nachts allein durch Los Angeles ging, während die Stadt schlief. Die Straßenlaternen spiegelten sich in den Pfützen und irgendwo bellte ein Hund. Ich blieb stehen und fragte mich, ob der kleine Junge aus Kennington sich noch in mir wiederfinden würde. Vielleicht war das der Grund, warum ich den Tramp nie aufgab. Er erinnerte mich daran, wer ich war, bevor die Welt mich kannte. Ein einfacher Mann mit einem Hut, einem Stock und einem Herzen, das sich weigerte, hart zu werden. Ich wusste nicht, dass ein Stück Stoff, ein Hut und ein schiefer Bart einmal zu Symbolen werden würden. Aber der Tramp, mein kleiner Vagabund, tat, was ich nie gewagt hätte. Er ging um die Welt, ohne ein Wort zu sagen. Die Menschen verstanden ihn trotzdem, vielleicht, weil er das war, was wir alle sind, verletzlich, stolpernd, suchend nach Liebe und Würde. Es war das Jahr 1915, als mein Ruhm explodierte. Der Stummfilm war noch jung, aber seine Sprache war universell. Ich drehte fast jede Woche, oft schrieb, schnitt, spielte und inszenierte ich alles selbst. Ich war besessen davon, jede Szene zu perfektionieren. Ein Millimeter konnte über Geniestreich oder Scheitern entscheiden. Filme wie The Tramp und The Bank machten mich zu einem Star, doch mit dem Erfolg kam auch Misstrauen. Hollywood war eine Fabrik und ich weigerte mich, eine Maschine zu sein. Ich verlangsamte den Prozess, arbeitete akribisch, verlangte Zeit für Emotion. Die Produzenten hassten es, das Publikum liebte es. Ich erkannte früh, dass der Tramp mehr war als eine Figur. Er war meine Stimme. Ich ließ ihn leiden, träumen, scheitern und am Ende immer wieder aufstehen. Wenn er von der Polizei davonlief oder einem Mädchen eine Blume schenkte, lachte die Welt, aber in Wahrheit erzählte ich von mir. Von dem Jungen, der Hunger kannte, und von dem Mann, der inmitten des Ruhms immer noch Angst hatte, alles zu verlieren. 1916 gründete ich meine eigene Produktionsfirma. Ich wollte Freiheit, künstlerische und menschliche. Ich war der erste Schauspieler, der sein eigener Chef wurde. Bald folgten The Kid, The Immigrant, Easy Street, Geschichten über kleine Leute mit großen Herzen, und ich sah, wie die Zuschauer weinten. Zum ersten Mal in meinem Leben verstand ich, Komik ist nicht das Gegenteil von Tragödie, sie ist ihr Zwilling. Die Welt veränderte sich und mein Tramp ging mit ihr. Im Ersten Weltkrieg sah ich Soldaten in Schützengräben, die gleiche Angst in ihren Augen wie bei meinen armen Londoner Kindern. Ich drehte Shoulder Arms, eine Satire auf den Krieg. Die Leute lachten, obwohl sie wussten, dass es nichts zu lachen gab. Aber vielleicht war das Lachen gerade deshalb notwendig. Ich wurde der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Millionen verdiente ich. Ein Wahnsinn für einen Jungen, der einst barfuß durch Kennington lief. Und doch blieb ich rastlos. Reichtum füllt Taschen, nicht Herzen. Ich reiste, beobachtete, lernte. Ich sprach mit Arbeitern, Politikern, Künstlern. Und je mehr ich verstand, desto klarer wurde mir. Ich wollte nicht nur unterhalten. Ich wollte etwas sagen. Über Macht, über Gier, über Menschlichkeit. Aber Hollywood war kein Ort für Moral. Man wollte Witze, keine Wahrheiten. Doch ich wusste, dass die Zeit kommen würde, in der ich beides verbinden musste: Lachen und Denken. Und diese Zeit kam schneller, als mir lieb war. Denn eines Tages hörte ich eine neue Stimme. Eine Stimme, die das Kino verändern würde und mich mit ihm, den Tonfilm. Als der Tonfilm kam, hielt ich den Atem an. Plötzlich sprach das Kino und ich verstummte. Die Welt war begeistert von Stimmen, Musik, Dialogen. Nur ich sah darin eine Gefahr. Wenn man redet, hört man weniger zu. Ich war der König der Stille gewesen. Ich konnte mit einem Blick mehr sagen als andere mit 100 Worten. Aber nun wollten alle hören, nicht mehr fühlen. Viele meiner Kollegen verschwanden mit dem Stummfilm. Ihre Magie brach unter dem Gewicht der neuen Technik zusammen. Ich weigerte mich, den Tramp sprechen zu lassen. Er war ein Mann ohne Land, ohne Besitz, ohne Stimme, und genau darin lag seine Stärke. Er sprach mit seinem Herzen, mit seinen Gesten, mit seinen Augen. Also schwieg ich und drehte City Lights, 1930. ein Liebesfilm mitten in der Weltwirtschaftskrise. Ich kämpfte gegen alle, die mir sagten, Stummfilme seien tot. Doch ich wusste, Gefühle brauchen keinen Ton. Ich arbeitete 2 Jahre an dem Film, tausende Einstellungen, jede Bewegung perfekt choreografiert. Als die Premiere kam, weinte das Publikum. Sie lachten, sie schluchzten, sie standen auf. Und ich begriff, der Ton hatte das Kino verändert, aber nicht das Herz. Trotzdem konnte ich den Fortschritt nicht ignorieren. Ich hörte mir Filme an, analysierte Dialoge, lernte die Technik. Und eines Tages beschloss ich, sie zu nutzen, aber auf meine Art. 1936 kam Modern Times. Der Tramp kämpft gegen Maschinen, Bänder, Bürokratie. Ein Mann, der versucht, Mensch zu bleiben in einer Welt, die ihn zu einer Schraube machen will. Ich ließ ihn pfeifen, murmeln, singen, aber nie sprechen. Denn Worte hätten ihn verraten. Modern Times war mein Abschied vom Stummfilm, ein letztes Aufbegehren gegen die Uniformität der Moderne. Ich machte Witze über die Industrie, aber meine Kritik war ernst. Maschinen, sagte ich, sollten dem Menschen dienen, nicht ihn ersetzen. Viele lachten, wenige verstanden. Aber ich wusste, ich hatte gesagt, was gesagt werden musste, ohne es auszusprechen. Der Tramp war müde geworden. Er hatte geliebt, gelitten, verloren. Und ich? Ich war es auch. Doch bevor ich ihn gehen ließ, wollte ich ihm noch eine Stimme schenken. Nicht irgendeine, sondern meine eigene. Und so kam The Great Dictator. Ein Film, der mich alles kosten konnte und der mich unsterblich machte. Ich wusste, dass ich mit diesem Film alles riskierte. Mein Vermögen, mein Ansehen, vielleicht sogar meine Freiheit. Denn ich wollte das tun, was in jenen Jahren kaum jemand wagte. Ich wollte den Wahnsinn des Krieges auslachen und die Angst vor ihm brechen. Es war das Jahr 1939. Europa stand in Flammen. Ein Mann mit kleinem Bart und großen Reden schickte die Welt in den Abgrund. Und ich, ein Komiker mit einem ähnlichen Bart, beschloss, etwas zu sagen. Ich schrieb The Great Dictator fast allein. Ich spielte 2 Rollen, den grausamen Tyrannen Adenoid Hünkel und den stillen jüdischen Barbier. 2 Gesichter derselben Menschheit, eines vom Hass verzerrt, das andere vom Mitgefühl gezeichnet. Viele warnten mich, Charlie, das ist gefährlich. Die Menschen wollen lachen, nicht denken. Aber ich konnte nicht mehr schweigen. Zu lange hatte ich gesehen, wie Propaganda und Angst Menschen veränderten. Ich wollte zeigen, dass Humor eine Waffe sein kann, schärfer als jedes Schwert. Die Dreharbeiten waren schwer. Hollywood wollte neutral bleiben, niemand wollte sich mit Deutschland anlegen. Doch ich drehte weiter. Tag und Nacht, Szene um Szene, bis jedes Bild saß. Und dann das Ende. Der Moment, an dem mein Barbier seine Stimme erhebt. Zum ersten Mal im Kino sprach ich wirklich. Kein Witz, kein Slapstick, kein Lächeln, nur Wahrheit. Wir wollen leben durch das Glück der anderen, nicht durch ihr Leid. Ihr, das Volk, habt die Macht. Die Macht, diese Welt frei zu machen. Ich sprach nicht nur als Figur, ich sprach als Mensch, als Charlie. Viele sagten später, diese Rede sei pathetisch, zu lang, zu moralisch. Aber ich weiß, warum sie funktioniert, weil sie ehrlich war. Ich hatte gesehen, was Hass anrichten kann. Und ich wollte, dass mein kleiner Tramp, der immer geprügelt und ausgelacht wurde, die letzte Stimme der Vernunft ist. Der Film wurde ein Triumph und ein Skandal. In Amerika gefeiert, in Europa verboten. Ich erhielt Morddrohungen, politische Feinde, aber auch unzählige Briefe von Menschen, die sagten, »Danke, Sie haben gesagt, was wir nicht sagen konnten.« Ich hatte mich verändert. Ich war kein Clown mehr, der nur zum Lachen brachte. Ich war ein Künstler mit Haltung, und das machte mich gefährlich. Nach The Great Dictator war der Tramp tot. Ich konnte ihn nie wieder spielen, denn er hatte das Letzte getan, was er tun konnte. Er hatte gesprochen. Und in seiner Stimme lag alles, was ich war. Ich war berühmt, ich war reich, ich war geachtet. Und plötzlich war ich verdächtig. Das Land, das mich groß gemacht hatte, begann mir zu misstrauen. Amerika war nicht mehr das Land der Träume. Es war das Land der Angst geworden. McCarthy, Kommunistenjagd, Verdächtigungen überall. Ich hatte nie einer Partei angehört, aber ich hatte eine Meinung. Und das war gefährlich genug. Ich sprach über Frieden, über Menschlichkeit, über soziale Gerechtigkeit. Und plötzlich nannte man mich Verdächtiger. Zeitungen hetzten: Chaplin ist kein wahrer Amerikaner. Ein Fremder, der unsere Werte unterwandert. Ich, der Millionen zum Lachen gebracht hatte, war nun ein Feind. 1952. Ich segelte mit meiner Familie nach London zur Premiere meines neuen Films Limelight. Ein Werk über einen gealterten Komiker, der seine Zeit verloren hat. Ich liebte diesen Film. Er war vielleicht mein ehrlichster. Ein Abschied. Doch während ich auf See war, erhielt ich eine Nachricht. Meine Wiedereinreise in die Vereinigten Staaten wurde verweigert. Ohne Verfahren, ohne Begründung. Ein Brief und ich war verbannt. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Deck stand, auf das Meer blickte und dachte: So endet es also. Ein Clown, der hinausgeworfen wird, weil er zu laut geträumt hat. Ich ließ Amerika hinter mir. Ich kaufte ein Haus in der Schweiz, am Genfersee. Ruhe, Berge, Wasser, aber keine Bühne mehr. Ich drehte noch einige Filme. A King in New York, später A Countess from Hong Kong. Doch die Welt hatte sich verändert. Und ich auch. Ich war älter geworden, nachdenklicher, vielleicht auch bitterer. Man sagte, ich hätte Amerika gehasst. Aber das stimmt nicht. Ich liebte das Land, nur nicht seine Angst. Ich hatte alles erreicht, was man mit einer Kamera und einem Traum erreichen konnte. Aber Ruhm ist wie ein Schatten. Er bleibt, auch wenn das Licht längst erloschen ist. Und manchmal fragte ich mich, ob der Junge aus Kennington, der einst durch den Schlamm lief, nicht der glücklichere von uns beiden war. Denn er hatte noch etwas, das ich längst verloren hatte. Die Hoffnung, dass die Welt gerecht sein könnte. Ich starb an Weihnachten im Jahr 1977. Still in meinem Bett, im Haus am See in der Schweiz. Ich war 87 Jahre alt. Draußen fiel Schnee, leise und würdevoll. Fast so, als hätte das Leben selbst Regie geführt. Ich hatte alles gesehen. Armut, Ruhm, Liebe, Hass, Verbannung und die Macht des Lachens. Man begrub mich auf einem kleinen Friedhof in Cosiers-sur-Vevey. Kein Pomp, keine Inszenierung, nur Familie, Freunde, Stille. Und doch, die Welt hörte nicht auf, über mich zu sprechen. Wenige Wochen nach meinem Tod stahlen Grabräuber meinen Sarg. Sie wollten Lösegeld. 2 Monate später fand man ihn wieder, unversehrt. Und ich musste lächeln. Selbst der Tod konnte mein Leben nicht ohne eine Pointe beenden. Was bleibt also von mir? Ein Hut, ein Stock, ein zu großer Anzug und ein kleiner Mann, der gegen die Welt antritt, mit nichts als einem Lächeln. Aber hinter dieser Figur lag mehr. Ich war ein Spiegel meiner Zeit. Ich zeigte Armut, Gier, Hoffnung, Liebe. Ich ließ die Mächtigen wanken, ohne ein Wort zu sagen. Und als ich endlich sprach, war es für den Frieden. Ich war kein Heiliger. Ich machte Fehler, verletzte Menschen, war eitel, stolz, kompliziert. Aber ich glaubte an eines, dass Kunst die Sprache ist, die alle verstehen. Meine Filme leben, nicht weil sie alt sind, sondern weil sie wahr sind. Weil ein Mann, der stolpert und wieder aufsteht, nie altmodisch wird. Heute sehen mich Kinder, die nicht wissen, wer ich war, und sie lachen trotzdem. Das ist mein größter Erfolg. Ich wollte nie unsterblich sein. Ich wollte nur, dass man mich hört, wenn ich schweige. Und vielleicht gelingt mir das bis heute. Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Ich habe ihn gefunden. Immer wieder. Und jetzt, wo das Licht ausgeht und die Leinwand weiß bleibt, verbeuge ich mich ein letztes Mal. Danke fürs Zuhören. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.